Da sind wir auch schon bei dem Thema, das mich schon lange interessiert, das ist Religion. Und ich möchte dazu unter anderem meine Interviewpartnerin begrüßen. Eva, du bist Diakonin, arbeitest im Lesbenzentrum Intervention und für die evangelische Kirche, bist mit einer Frau verheiratet, hast 4 Kinder und das klingt nach einem sehr bewegten Leben. Lass uns doch mal bitte zuerst wissen, was eine Diakonin macht.
Vereinfacht gesagt arbeitet eine Diakonin als Sozialarbeiterin in der evangelischen Kirche. Wir reden hier tatsächlich nur ausschließlich über die evangelische Kirche. Auch in der katholischen Kirche gibt es Diakone, das ausschließlich Männer. Mhm. Diakonisches Amt, Diakonat der Frau in der Kirche, ein ganz eigenes Thema. In der evangelischen Kirche machen die Diakoninnen, Diakone Jugendarbeit, Seniorenarbeit. Immer arbeiten sie mit Gruppen zusammen und machen sozusagen die Sozialarbeit innerhalb der Kirche. Und wenn sie mit Gruppen arbeiten, sind das in der Regel Gruppen, die irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen, die Unterstützung brauchen, die in irgendeiner Weise das Kümmern brauchen. Und insofern sind sie einfach die kirchliche Sozialarbeit in der Kirche. Und also dahin kommt man, indem man Religionspädagogik studiert, mhm, abschließt und dann sich einsegnet lässt. Und dann hat man nicht einen Beruf, sondern ein Amt innerhalb der Kirche. Dann heißt es auch Amt der Verkündigung. Dann hat man Teil am Amt der Verkündigung, so wie die Pastoren, Pastorinnen und so wie die Kirchenmusiker auch. Die haben alle drei Berufsgruppen sind Amt der Verkündigung. Und wie gesagt, der Teil, der Sozialarbeit Teil machen die Diakone, Diakoninnen. In der Regel lassen sich die Diakone, Diakoninnen auch weiterbilden und haben irgendwie noch eine Spezialausbildung daneben. Ich habe noch Organisationsentwicklung gemacht und als solche in der letzten Zeit in Kirche gearbeitet. Zurzeit arbeite ich nicht beruflich in Kirche, durchaus hier und da ziemlich heftig auch ehrenamtlich. Kirchentag ist ein riesengroßes Engagement bei mir.
Okay, das heißt, das diakonische Werk sozusagen, Sozialarbeit, dient es dazu, den Menschen zu helfen oder ist der Zweitblick auch, Menschen in die Kirche zu führen?
Das Erstere, ausschließlich. Okay. Also dieses Kirche wird immer als missionärisch sozusagen empfunden. Das würde ich sagen, ist also ein Verständnis von Kirche, die uns immer von außen her begegnet. Das ist eher sowas von, lasst uns das Christentum leben. Und so leben, dass es dann auch die Menschen überzeugt, zu uns zu kommen oder dass sie den Glauben für sich entdecken. Aber das ist sozusagen nur das Abfallprodukt von dem, dass wir etwas tun für die Menschheit, für die Gemeinschaft, dafür, dass wir in unserer Welt, in der wir ja nicht alleine leben, auch gemeinsam auch gut leben. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht für uns alleine auf der Welt, sondern immer in die Gemeinschaft hineingeboren.
Okay, nochmal ganz kurz für die Ordnung. Das ist die evangelische Haltung.
Das ist die evangelische Haltung. Von genau. Der Kultur kann ich überhaupt nicht sagen. Ja. Also die haben auch ganz andere Aufgaben, haben ja auch ein Hochschulstudium, das ist irgendwie eine andere, die Diakone sind irgendwie einfach anders, in der katholischen Kirche anders ausgebildet. Und das, okay. Ich unterstütze sehr die Frauen innerhalb der katholischen Kirche, die um das Diakonat der Frau in der Kirche auch kämpfen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist es wohl. Aber so wollte ich einfach nochmal klarstellen, dass wir hier über einen Teil dessen, was gesamt ist, reden, weil ich finde das sehr, sehr wichtig.
Ja, übrigens arbeiten ganz viele in gar nicht kirchlichen Berufen, sondern in der Gesellschaft, weil sie eben sozialarbeiterisch einfach Kompetenzen haben als Leitung von Altenheimen und so weiter. Also in sozialen Kontexten mit ihrer Haltung sicherlich, die sie dann aus ihrer Ausbildung oder ihrer Nähe zur Kirche auch mitbringen.
Okay, danke. Bei meiner Recherche über dich habe ich ein Zitat gefunden und da hast du geschrieben, alle LSBTIQ-Menschen seien Gottes Ebenbilder. Was meinst du damit genau?
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, intergeschlechtliche Menschen, alle queeren Menschen sind Gottes geliebte Kinder. Und genauso geschaffen, wie sie sind, wie sie sich fühlen und wie sie lieben. Jede Eingrenzung ist immer von Menschen gemacht und entbehrt der biblischen Grundlage. Es ist ja immer so, dass die historisch-kritische Bibelmethode, Auslegung uns längst gelehrt hat, dass das, was tradiert wird von Gott hat Frau und Mann geschaffen und so ein, also war zweigleisig und uns in die Heteronormativität geleitet mit dem, die ist von Menschen gemacht und nicht Gottes Wille. Gottes Wille kann mehr als zwei Geschlechter schaffen und hat uns auch mehrere Bibelstellen gezeigt, wo das möglich ist, dass wir sagen, solche Hierarchie gibt es nicht zwischen Mann und Frau. Und wir haben mehr als zwei Geschlechter in dieser Welt. Und das ist auch gut so.
Ja, sehe ich auch so. Ja, ist auch so. Ja. Okay. Dankeschön. Und wo ist für dich, weil ich habe nicht erstmal auf den ersten Blick, finde ich, kein verbindendes Element zwischen lesbischem Leben und Glauben. Wo findet dich wo ist das für dich persönlich, dieses verbindende Element, ein lesbisches Leben zu führen und ganz klar dich zum Glauben zuzuordnen?
Oder zur Kirche. Ja, ich sehe das ja gar nicht sozusagen die Herausforderung als zu beschreiben als lesbisches Leben, sondern das ist die Herausforderung zu beschreiben und wirksam zu sein als Mensch in dieser Welt und als solche sollte ich dann auch als Christin oder als Gläubige sozusagen erkennbar sein. Und ich meine, wir kennen uns nicht viel, aber ich hoffe, dass die Menschen, die mit mir ein bisschen mehr zu tun haben, davon auch was spüren. Für mich war ja sozusagen das, als ich mein Coming Out hatte, mein Zweifel daran, sagen wir, warum der liebe Gott, sag mal, mich hat erst so spät daran geführt, dass ich so ein erfüllendes auch Sexualleben haben könnte. Also dass ich das, so es war eine echter Zweifel, den ich gehabt habe. Seit was, warum, lieber Gott, hast du das mit mir erst so spät sozusagen gezeigt? Ich habe sehr schnell rausgekriegt, weil als ich mein erstes Kind gekriegt habe, war 1974, das wäre als Lesbe ein ziemlich schwieriges Unterfangen gewesen, ein Kind, aber dann auch noch vier Kinder zu kriegen. Ich habe sehr gerne meine Kinder, ich freue mich, dass mein Lebensweg jetzt so gelaufen ist, durchaus mit langem Weg dahin, dass ich auch was Schönes lebe in meiner Sexualität.
Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Habe ich noch nie gehört, so spät erst und deshalb sauer. Das finde ich sehr überraschend und sehr, 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 sehr schön. Das gefällt mir gut. Da waren wir schon ein bisschen bei diesem Thema. Hat die evangelische Kirche den Auftrag zu missionieren oder wie ist das Verhältnis zu andersgläubigen oder nichtgläubigen Menschen?
Also natürlich, also wenn du jeden Pastor fragst, also als Diakonin werde ich nie gefragt oder wurde ich nie gefragt in meiner kirchlichen Zeit, ob ich missionieren will. Es ist ein ganz schwieriges Thema, das Thema Mission, weil das so belastet ist von all dem, was wir da in Afrika und wo auch immer gemacht haben. Und so wie ich das vorhin auch erklärt habe, ist es eher ein Auftrag von dem, dass ich überzeugend lebe, mein Leben lebe als Christin in dieser Welt, in der Welt, in die ich hineingestellt bin, an dem Platz. Und mit dem auch überzeuge von dem, mir hat mein Glaube, mir tut mir gut und hilft mir in meinem Leben, hilft mir hier und da voran, das auch deutlich zu machen oder das auch zum besprechbar auch zu machen, also dafür auch Worte finden zu können, das ist sicherlich Auftrag, aber keine falls von und du musst und ich glaube sowas wie es früher mal gegeben hat wie Zeltmission oder Stadtmission oder sowas, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, jedenfalls nicht von der verfassten Kirche, zu der ich mich ja zugehörig fühle, also evangelische Kirche in der Weise, wie die Nordkirche es zum Beispiel ist.
Okay, das finde ich auch sehr spannend. Gleich reden wir mal noch über deinen Einsatz bei Interventionen. So, da sind wir wieder beim L Radio und Eva Burgdorf ist meine Interviewpartnerin und wir sprechen jetzt über Intervention. Was ist das und was machst du dort?
Intervention, ich bin 2012 nach Hamburg gekommen, dann habe ich Intervention von außen her auch wahrgenommen, also wenn man feministisch und lesbisch unterwegs ist, kriegt man mit, dass in Hamburg da ein solcher starker Verein ist und ich gehöre ja selbst der Gruppe Lesben und Kirche an, das ist eine lesbische Regionalgruppe hier in Hamburg und von dort aus habe ich den Kontakt gesucht, weil wir hier ein Netzwerk, Lesben-Netzwerk in Hamburg gegründet haben, schon damals, schon sehr früh und als dann gesucht worden ist, die Stelle Kontakt- und Infozeit hieß sie damals, 11 Stunden. Und ich hatte gerade nur eine halbe Stelle, habe ich gesagt, ich mache euch das und ihr seid da irgendwie im Umwandlungsprozess, ich übernehme das mal. Und was, wenn eigentlich eine Organisationsentwicklerin könnte jetzt sozusagen schaffen, den Wandel von wir schaffen es mehr aus diesen 11 Stunden zu machen. Das ist mir dann, September habe ich angefangen, das ist mir auch innerhalb von anderthalb Jahren im Grunde genommen. Erst auf 19,5 und dann auf 30 Stunden 2017 schon gelungen. In relativ kurzer Zeit. Und von den Kontakt- und Infozeit habe ich sie umgewandelt und neu konzeptioniert in die Netzwerkstelle Lessen. Das hatte den Hintergrund, dass Hamburg ja dieses gleichstellungspolitische Rahmenprogramm hatte. Das war damals gerade am Entstehen oder ja war schon erlassen sozusagen. Und dann kam der Aktionsplan raus dazu und der beschreibt ja Maßnahmen, wie Behördeneinrichtungen in Hamburg diskriminierungsfrei arbeiten sollen. Und ich verstehe mich so, dass ich sozusagen diejenige bin, die die Lesbeninteressen, Hamburgs Lesbeninteressen reinbringt in die Struktur. Und wenn ich da ein Beispiel nehme, dann ist das Pflege. Also was heißt es eigentlich, als alte Lesbe in die Pflege, in die Situation zu kommen? Da war schon das Erste, dass der Seniorenbeirat ein neues Gesetz erlassen, Seniorengesetz. Und als wir in Kontakt getreten sind, die LAG, Lesben und Schwule, mit dem, wenn ihr da ein neues Gesetz, müsst ihr uns mit aufnehmen. Und die Antwort war, Schwule und lesbische Falten sehen genauso aus wie Heterofalten. Dann haben wir ihnen nochmal erklären müssen, was die Biografie auch bedeutet und warum und wieso anders Bedarfe auch entstehen. Und da sind wir es als Erstes geschafft, da reinzukommen in das Gesetz, in das Seniorengesetz. Und dann sind wir weitergegangen und haben in die Pflege seit über anderthalb Jahren sind wir dabei, in die Pflege reinzukommen. Mhm. In Wandsbek, da hat die Leitung des Gesundheitsamtes jetzt sich sehr positiv geäußert und hat gesagt, ich habe 47 Einrichtungen hier und wie schaffen wir es, die LSBTI-sensible Pflege dort zu implementieren. Und wir sind jetzt dabei, ich will jetzt nicht keinen Namen nennen, aber da an einem Ort das auch zu machen. Und das zeigt, also solche Zeitrahmen zeigen mal, wie lange solche Lobbyarbeit, die da zu tun ist, auch laufen kann. Also Konzepte, die zu überzeugen, warum und wieso ist das, was ist es, was bedeutet das, wer zahlt, welche Personen machen denn die Fortbildung und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nur mal der Bereich Pflege. Das ist dann, meine Netzwerkstelle Lesben, ich vernetze mich mit all den Frauenorganisationen, alle, die da irgendwie feministisch unterwegs sind. Und ich versuche, die Zielgruppenarbeit zu machen. Das ist, glaube ich, im Augenblick auch gerade das Schwierigste. Im Augenblick habe ich die neue Gruppe, davon erzähle ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen. Forum Lesben 50+, wo es sozusagen um die älteren auch Lesben geht.
Okay. Und was sagst du, ist schwierig, das alles unter den Hut zu kriegen, oder?
Ja, ich meine, die große Chance ist, das ist natürlich, der Aktionsplan ist riesengroß und ich kann mir eigentlich mal aussuchen, wozu habe ich jetzt gerade mal Lust, mich da einzumischen. Aber es ist einfach so unglaublich viel, weil immer so ähnlich wie der Landesseniorenbeirat gesagt hat, wieso, wir denken dir doch mit und werden genauso alt wie wir auch und wieso haben die jetzt, und übrigens, die können doch jetzt heiraten und eigentlich ist es alles erledigt und der Paragraph 175 ist auch schon irgendwie abgeschafft und jetzt müssen wir da ja nicht mehr dran denken. Mhm. Und es braucht einfach so viel Arbeit im Kleinen, in dem zu überzeugen und zu erklären, was es denn bedeutet und was eigentlich präventiv bedeutet. Also ja, kultursensible Pflege für LSBTI-Menschen im Alter. Was bedeutet das eigentlich? Und das ist, dafür Gelder zu kriegen, das ist auch das Nächste.
Mhm. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da waren die komplett blind und da konnte ich die Augen ein bisschen öffnen? Gibt's da was, wo du sagst, das war so ein Ding, wo man sie getroffen hat?
Ich sag mal, ich glaube, mein Glanzstück, was ich gemacht habe, ist, 2015 haben wir den runden Tisch, so hieß er damals, für LSBTI-Geflüchtete gegründet und dann haben sich sehr schnell bei Intervention getroffen, relativ auch in nahe zeitlichen Abständen, alle, die auf dem Gebiet unterwegs waren, nicht nur das MAC, sondern wirklich ganz viele Gruppen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe dafür einen Auftrag, ich koordiniere die, versuche das sozusagen zusammenzubinden, habe auch die Homepage dazu gemacht. Und das heißt, wo sind denn eigentlich die Lesben? Und dann habe ich gesagt, okay, liebe Behörde, wir haben hier viele Schwule, die haben die und die Bedarfe und die Lesben, kann ich mir vorstellen, haben vollkommen andere Bedarfe. Und ich möchte gerne einen Teil des Geldes, was wir sozusagen ausgeben, haben für eine Stelle für lesbische Geflüchtete. Und das war so unglaublich schwierig, weil es ohne, dass ich Fälle nannten konnte. Und da ist sie, da ist sie, da ist sie. Und die hat die und die und die Lebensgeschichte und die hat die und die und diese Fallbeschreibungen und Beratungszahlen und so weiter. Taktungen, die das MAC natürlich bei den Schwulen massenhaft hatte. Habe ich es nachher geschafft, tatsächlich eine halbe Stelle inzwischen ist finanziert worden. Und indem es das Angebot gibt, indem es digital auffindbar ist, indem über Facebook, über eine Homepage sozusagen Kontakte geknüpft werden können. Und Facebook ist sozusagen der Weg, in dem Geflüchtete sowieso sich ihre Informationen dann auch holen, Kontakt aufgenommen werden kann, kommen die Frauen tatsächlich an die Tür, auch manchmal dann tatsächlich zur Intervention, weil sie dann irgendwie gesehen haben, dass man da klingeln kann, so. Aber in der Regel suchen sie den Kontakt direkt über die Telefonnummer oder über Facebook. Und dann gibt's da eine Gruppe und das ist unglaublich, was da an Lebensgeschichten dann wirklich zusammenkommt. Und das meine ich, also da nochmal, also die Bedarfe und warum und wieso und deutlich zu machen, jenseits von all dem euren Kriterien, wie ihr Gelder vergebt und Zuschüsse berechnet, brauche ich dafür diese Arbeit Gelder. Und das ist meine Arbeit, die ich tue.
Glanzstück unterschreibe ich.
Danke.
Sehr, sehr gern. Das finde ich großartig. Ich glaube,
ja. Das Programm, das heißt übrigens Refugee Sisters, wenn das irgendwie gesucht wird.
Refugee Sisters, okay. Genau. Merkt euch das. Sehr gut, Dankeschön. Ich habe noch eine Frage, natürlich habe ich noch eine Frage. Hat sich im Lauf der Zeit, in der du das alles machst, irgendwas an deiner Arbeit deutlich verändert? Also gibt es was, wo du sagst, da ist das Zeitgeschehen ist anders, die Art und Weise ist anders, irgendwas ist deutlich anders oder ist es ständig dasselbe Gemuse sozusagen?
Naja, mit dem, dass ich da angefangen habe bei Intervention, hat sich einfach wirklich was in der Wahrnehmung, glaube ich, auch von, also ich arbeite einfach anders. Ich kannte auch nicht, wie Intervention vorher getickt hat. Ich habe zwar alle die Frauen da kennengelernt, die da vorher auch gearbeitet haben. Der Vorstand ist gewechselt, also die gesamte Vorstandsriege von den alten, also von den Frauen, die da, ja, von den Frauen, die da auch 30 Jahre lang den Verein geprägt haben. 30 Jahre und das war kein, da gab's kaum Wechsel. Jedenfalls nicht von Bea Trampenau wenigstens, die hat auch durch alle Krisen diesen Verein durchgetragen, wo alle Frauenprojekte zusammengestrichen worden sind. Das ist wirklich eine Hochachtung für das, was sie geschaffen hat. Aber es ist eine Prägung, die so enorm war, dass dann auch, ja, es war nicht mehr da die blühende Vereinsarbeit, die da gewesen ist. Mhm. Und ich kam einfach neu hin und ich hatte so einen Anspruch von, ich bin diejenige, die für die Lesben in Hamburg hier zuständig ist. Der Aktionsplan ist für mich sozusagen die Leitlinie, wohin und wie ich das mache. Und das kommt darauf an, was kann ich eigentlich gut und wo kann ich mich gut vernetzen und wie kann ich da meine Gaben auch, so denke ich ja dann auch, meine Gaben auch so einsetzen für das Wohl der Zielgruppe, für die ich zuständig bin. Und damit gelingt es mir. Also immerhin in der neuen Gruppe, wir haben zwei Fachtage gemacht. Den ersten Fachtag war so voll, dass wir sofort einen zweiten Fachtag gemacht haben. Ich habe geschafft, im Waldschlösschen das gleiche Seminar auch nochmal zu machen. Auch das Seminar war voll. Also es gibt einen Bedarf, dass sich ältere Lesben damit auseinandersetzen, wie geht eigentlich unsere Lebenshälfte, die nach der Erwerbsphase folgt. Und und damit bin ich eine, die da einfach Raum gibt. Und das ist, glaube ich, meins, was ich gerne tue. Und das kommt hier und da an. Ich wünschte mir, es kommt noch mehr an.
Ja, aber du gibst ja nicht nur Raum, du schaffst ihn ja erstmal.
Ja, genau.
Und das finde ich eine große Leistung. Das gefällt mir gut, das freut mich sehr. Jetzt werden wir ein ganz klein wenig persönlicher. Was denkst du, für dich ist das höchste Gut, das wir Menschen haben?
Da würde ich ja sagen, als Christin würde ich sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Mhm. Und die Liebe ist die größte. Und wenn ich nicht in Kirche bin, muss ich das ein bisschen anders beschreiben. Keine lebt für sich alleine. Und wir sind alle aufeinander angewiesen. Wir sind nicht alleine auf der Welt, sondern wir sind auch in der Lage, aufeinander zuzugehen und Bindung und Beziehung aufzubauen. Und das brauchen wir. Und dies zu befördern, dass das Menschen tun, dass ich das tue, das ist das höchste Gut von allen Menschen. Und da versuche ich immer besser drin zu werden.
Okay, schön. Und was wünschst du dir, Eva, persönlich von der Community? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja, da habe ich Solidarität. Das würde das Beste sein. Verständnis und nochmal unterschrieben, Unterstützung. LSBTI ist ja immer, wird von der Gesellschaft immer als Gesamtgruppe gesehen, als eine homogene Gruppe. Und nur weil, Frauen lieben und weil Männer lieben, sind sie deswegen nicht untereinander besonders unterstützend oder solidarisch. Das muss erarbeitet werden. Und eigentlich können ja Frauen und Männer nicht unbedingt gut zusammen. Das kriegen sie. Und nur weil sie eben gleichgeschlechtlich lieben, ist es nicht die Voraussetzung, dass das funktioniert. Es ist ein langer Weg. Und hier und da gelingt es richtig gut. Aber es ist irgendwie so ein, innerhalb der Gruppen selbst gibt es ja schon auch so Ausgrenzungen. Ich glaube, dass LSBTI ist eine Randgruppe innerhalb der Gesellschaft und Randgruppen neigen immer wieder dazu, dass sie innerhalb der Gruppierung auch nochmal Ausgrenzungen machen. Und das erlebe ich bei den LSBTI-Menschen eben auch. Und darauf müssen wir achten, dass wir mindestens daran arbeiten. Und ich wünschte mir da ein bisschen mehr Solidarität und auch aufeinander zugehen.
Da stimme ich dir sehr zu. Das war eines meiner Themen neulich mal, dass ich denke, wenn wir uns auf der Straße oder irgendwo erkennen, wir müssen nicht so tun, als wären wir durchsichtig, weil wir sind nicht durchsichtig. Und unterm Strich gehören wir zu einer Gruppe. Und das Verbindende zu suchen, halte ich persönlich für schlauer, als das Trennende zu suchen, ja. Weil das Trennende trennt einfach.
Ja. Gender-Sternchen ist ja irgendwie eins der Themen, die in beiden Gruppen, also bei den Schwulen genauso wie bei den, glaube ich, bei den Lesben ein Riesenthema ist, die Gendersprache. Und da zu gucken, warum und wieso ist das eigentlich ein Thema, was uns beide denn doch voranbringen könnte und was uns auch überhaupt ein verbindendes Element suchen, also uns finden lassen könnte, so rum. Weil wenn wir in der Lage sind, zu denken, was suche ich denn da eigentlich hinter? Warum stört mich das eigentlich? Und dann zu gucken, und da könnte etwas dran sein, was uns auch miteinander verbindet. Mal sehen.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Mit der Sprache, was meinst du da genau?
Also die Gendersprache wird von vielen Männern abgelehnt, ja. Von vielen Frauen wird dieses Gender-Sternchen abgelehnt. Ja. Immerhin, es ist für beide Geschlechter ein Riesenthema und dennoch wäre ja die Win-Situation, sie würden dann mal hingucken, was könnte uns miteinander verbinden, wenn wir es schaffen, darüber hinwegzukommen, das meinte ich.
Ah, ich verstehe, genau. Ist eine Chance für alle.
Ja, genau.
Sich mal zu überlegen, also die Frage ist immer, wer bin ich, wer will ich sein und da mal zu gucken, was ist eigentlich Sache und nicht irgendwelchen Dingern nachzulaufen. Ja, bin ich bei dir. Dann ist es die Frage, die ich immer gerne stelle. Gibt es noch mal was du sagen möchtest? Aber ich habe es nicht gefragt.
wie gesagt, ich will einmal werben für unsere Gruppe Forum Lesben 50++. Wir treffen uns mittwochs, jeden Mittwoch. Bisher haben wir gesagt, wir treffen uns jeden Mittwoch. Da ist einfach der Raum offen. In der Bernsdorfstraße 145. Das ist in der Fördern Wohnanlage und das ist der Gemeinschaftsraum, der heißt Schneckenhaus. Da dürfen wir sein. Da zahlt der Seniorenbüro unsere Miete. Und wir haben da einfach den offenen Raum, das zu tun, was wir da tun wollen. Bis jetzt sind das einfach viele Gespräche. Manchmal ist auch einfach ein Spieleabend dran oder wir gucken auch mal einen Film. Es ist so, dass ich das bewusst Forum Lesben 50+ genannt habe, weil ich gesagt habe, bitte lieber Frauen, bringt euch mit euren Lebensgeschichten, mit dem, was ihr ja, an Kompetenzen, an Fähigkeiten reingebracht hat. Jede bringt ihre Lebensgeschichte mit und das ist kostbar, wenn wir das miteinander teilen. Und dann kann auch jede auch mal eine andere eine Verantwortung für die Gruppe auch übernehmen, für ein Thema, für irgendwie einen Dienst füreinander. Und dann wächst auch ein regionales Netzwerk, weil wir gesagt haben, ältere Lesben haben in der Regel ein Freundinnennetzwerk, was über ganz Deutschland verteilt ist. Und im Alter, wenn ich mir vorstelle, ich bin nicht mehr so mobil, brauche ich vor Ort meine Kontakte. Und wenn ich älter bin, ist es unglaublich schwierig, da neue Kontakte wieder zu knüpfen oder auch alte, die ich vielleicht schon mal gehabt habe, wieder anzuknüpfen. Und dafür braucht es einen Raum, der soll da in der Bernstorffstraße 145 dann auch sein.
Schön.
Ansonsten doch noch eine Frage von wegen, du hast ja angefangen mit Religion.
Ja, habe ich.
Ich erlebe es ja immer wieder, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen den Lesben und Schwulen und Bi- und Trans-Menschen innerhalb von Kirche und denen, die nicht in Kirche sind. Und es ist ein Religionsbashing gibt und sondergleichens. Also letztens wieder, als ich eine Fachtagung habe, morgens im Hotel schon am Frühstückstisch, höre ich das wieder von den Frauen, wie das denn, was sie dann für Schwierigkeiten haben mit den patriarchalen Aussagen, die sie der Kirche zuschreiben. Und ich sage, liebe Frauen, es gibt so viele Lesben und Schwule innerhalb der Kirche, die dafür kämpfen und die schon ganz viel erreicht haben. Die Nordkirche hat die Gleichstellung endlich geschafft. In der letzten Synode ist alles wirklich gleichgestellt. An Trauung, an Eintragung in Kirchenbücher, alles. Es ist jetzt keine Diskriminierung mehr da. Und dafür haben Lesben und Schwule innerhalb von Kirche gekämpft. Und diese brauchen nicht das Bashing, sondern die brauchen eure Unterstützung. Und da nochmal zu gucken, wie kriegen wir denn wirklich die Brücken hin zwischen denen, dass wir auf dem Weg sind, innerhalb unserer Gesellschaft dafür gemeinsam zu kämpfen, dass wir gleiche Menschen sind, wie alle anderen auch. Und dass Menschenrechte gleich Lesbenrechte sind, Frauenrechte und auch Schwulenrechte natürlich. Und da gibt es einfach eine riesengroße Brücke, die wir noch bauen können oder noch weiterhin auch ja, tragfähiger machen können.
Das stimmt. Ich gehöre auch nicht unbedingt zu den großen Freundinnen von dem Institut Kirche. Und ich kann dir eine Antwort geben, die ich habe für mich. Ich empfinde große Verletzung von Kirchenseite auf mein lesbisches Leben. Sowohl ausgedrückt wie nicht ausgedrückt. Aber ich habe heute was gelernt, nämlich nicht alles in einen Topf zu werfen, sondern ich fische jetzt mal für mich die evangelische Kirche raus und sage, okay, kämpft weiter, Dankeschön, haut rein. Und da einen Unterschied zu machen, finde ich relativ wichtig. Das wäre vielleicht ein Stück weit eine Message, die wir mal heute rausschicken. Wir müssen da nicht mit rein, aber wir müssen vielleicht auch dann nicht dagegen schießen quasi, sondern lernen zu unterscheiden, wogegen wir schießen, um gegen das Patriarchat zu schießen. Und Ungerechtigkeit ist immer richtig, aber das geliebte Augenmaß, das muss einfach mal wieder in die ganze Diskussion. Einverstanden?
Ja, aber also es gibt, ja, uneingeschränkt einverstanden, aber ich will darauf hinweisen, dass auch in der katholischen Kirche wirklich welche unterwegs sind, die heftig arbeiten daran. Und da gibt's noch, also dieser Dampfer ist einfach noch mal viel größer und noch mal viel schwerer umzudenken. Die sind aber auch auf dem Weg. Von daher, ja, guckt wirklich die Menschen da an, wer damit mitarbeitet und die brauchen unsere Unterstützung insgesamt. Und da nochmal gucken. Genau.
Gut. Und wenn es keine Unterstützung ist, dann wenigstens vielleicht eine neutrale und offene und freundliche Begegnung. Das ist schon eine gute Grundlage.
Ja. Es gibt auch Bischöfe, die schon sich wirklich schon einzelne Landeskirchen, die sich entschuldigt haben gegenüber den Lesben und Schwulen, was sie angerichtet haben als Kirche. Kirche hat eine Bringschuld in die Gesellschaft und an manchen Orten bringt sie die wirklich und unterstützt unsere Community.
Ja, her damit. Gut, vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was von und denkt drüber nach und kommt auch in die Sendung und diskutiert mit mir darüber. Alles kein Thema. Eva, vielen Dank. Schönen Abend, gute Besserung. Wir haben es nicht gehört.
Danke.
Eva ist zu zweit. Ihre Erkältung ist da, hat sich aber zurückgehalten.
Genau, danke schön.
Dankeschön.
Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Ja, die zwei Lebensfragen, wie immer, sehr, sehr ironisch gemeint, versteht mich bitte in diesem Fall richtig. Ich habe gelernt, dass meine Ironie nicht immer ankommt, also hier nochmal in aller Deutlichkeit, es ist sehr, sehr ironisch gemeint. Ich habe wie immer die gleichen Veranstaltungstipps, weil mir niemand was schreibt. Deshalb, wie immer, die Sheroes ist am Start. Für alle Frauen mit und ohne Sternchen, wie immer ihr aufgestellt seid, tanzt mit Luise Bass und Frau Wunderlich an den Turntables am 2. November 2019 ab 23 Uhr und wie immer 6 Euro und viel Spaß. Der Pride Salon ist am 11. November um 19.30 Uhr im Zeitcafé im Speersort 1. Und selbst wenn du denkst, dass dein Thema nicht gerade besprochen wird, geh trotzdem hin, weil es ist eigentlich immer was dabei, was sich in irgendeiner Form weiterbringt. Das ist nämlich das Tolle an diesen Terminen. So, und ich habe natürlich noch mehr Musik mitgebracht. Ich werde es wieder falsch aussprechen, ihr müsst euch dran gewöhnen. Die Les Amazones de Afrique, ich hoffe, das haut irgendwie hin, sind eine Menge Frauen aus Mali, die sich 2015 zusammengetan haben, um Musik zu machen und eine Message für alle Frauen in die Welt bringen, nämlich, hatten wir gerade, aufzustehen und die Ungerechtigkeit zu bekämpfen, weil wir alle gleich sind. Here we go, auch aus Mali. Das Stück, das wir hören, heißt I Play the Kora. Und die Kora ist ein Saiteninstrument, das über ganz lange Zeit nur von Männern gespielt werden durfte. Und sie erobern sich das Instrument zurück. Sehr gut. Die Einnahmen aus speziell diesem Stück gehen an eine Stiftung, die sich um Frauen kümmert, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also ab zu iTunes, wo immer auch hin, kauft I Play the Kora. Hört es euch jetzt an. Hier sind sie, die Amazonen aus Afrika.